Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, ich habe kurz mal angehalten, um alles zu starten, denn heute eine Special-Folge, nämlich on the road, und zwar on the road, wirklich on the road. Also ich bin gerade in den USA unterwegs, habe heute einen freien Tag, ist der 1. Mai, es sei mir vergönnt, dass ich mir dann heute auch mal einen Tag frei nehme, um dann mir tatsächlich mal so ein bisschen die Natur hier anzuschauen, an der Stelle, wo ich jetzt gerade hier unterwegs bin. Ja, ich habe aktuell eine Umfrage auf LinkedIn laufen, und in dieser Umfrage habe ich verschiedene Themen angeboten, die eben in einer Folge hier auf diesem Kanal dann eben auch mal besprochen werden sollen. Und momentan der Themenblock, der scheinbar die meisten interessiert, ist das Thema Enterprise-Architektur. Und da habe ich mir gedacht, ich habe ja jetzt eben ein bisschen Zeit, ich kann mir das zwar alles angucken, aber nebenbei kann man ja auch reden, mache ich heute mal so ein bisschen die Ouvertüre zu einer Serie jetzt rund um das eben genau dieses Thema Enterprise-Architektur. Im Übrigen, wenn man mich jetzt sieht auf dem Video, ja, ich habe heute Freizeit-Look an. Ja, und übrigens, meine Bekleidung ist heute gesponsert von, Spaß beiseite hier, hier wird nichts gesponsert, also ich bekomme jetzt für diese Podcasts kein Geld. Wenn das gesponsert ist, dann ist das gesponsert durch das Gehalt, was mir mein Arbeitgeber zahlt. Insofern an der Stelle schon mal vielen Dank an die Time to Act Group. Wir bieten natürlich aus dieser Organisation heraus auch Dienstleistungen im Kontext von Enterprise-Architekturen. Ich war für viele Jahre und bin es auch immer noch für einige Unternehmen eben ein Enterprise-Architekt in so einer Interimsrolle, helft dann eben auch Enterprise-Architektur-Teams im Aufbau oder der Einführung von Tool-Lösungen und vielen anderen Dingen mehr. Und sowas kann man bei uns natürlich eben auch als Dienstleistung bekommen. Insofern, das war mal jetzt kurz der Werbeblock, ne, in Richtung meines Sponsors. Aber Spaß beiseite. Ne? Enterprise-Architektur ist tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, und ich merke es ja letztendlich auch an den Fragen, die Kunden an mich richten, eben wie man das jetzt sinnvoll umsetzen kann und was da eben auch das richtige Maß ist, mit Geld da jetzt natürlich einfach mal zu versuchen, eine riesige Organisation aufzubauen und dann damit auch hoffentlich ein Problem zu lösen. Das kann auch schief gehen. Also insofern, ich merke da bei vielen Unternehmen einen gewissen Bedarf, also vielleicht auch, wenn man so will, jetzt aktuell ein Defizit, ne? Und das aber immer stärker werdende Verständnis, dass es diese Rolle braucht. Ja? Wir können uns mal überlegen, ne? Wenn wir eben von Enterprise-Architektur sprechen, und in dieser Serie werden wir sicherlich über so Bereiche sprechen, wie gibt es da bestimmte Phasen in so einer Enterprise-Architektur, wo dann eben, was weiß ich, von einer Art initialen Bewertung über eine Prüfung oder eine Freigabe am Ende eben auch Konzepte erarbeitet werden, die dann natürlich auch maßgeblich die eingesetzten Technologien im Unternehmen mitbestimmen. Ja, über sowas werden wir sprechen. Wir werden sicherlich über Rollen und Verantwortlichkeiten im Kontext von Enterprise-Architektur sprechen. Wir werden auch über Tools sprechen, über Daten, die im Kontext von Enterprise-Architektur anfallen, benötigt werden, verarbeitet werden. Wir werden sicherlich auch über Berichte, Kennzahlen und so weiter sprechen. Also muss man überlegen, das wären vielleicht so 3-4 zusätzliche Folgen. Heute mal eben, wie man sagt, die Ouvertüre, mal so der Einstieg in dieses Thema allgemein, eine begriffliche Einordnung, aber eben auch mal so aufzuzeigen, warum Unternehmen das gut gebrauchen könnten und was passiert, wenn man es nicht hat. Und das Ganze natürlich auch vielleicht hier und da angereichert mit der ein oder anderen Anekdote. Ja, also ich bin ganz entspannt. Insofern hoffe ich, dass ihr aus dem, was ich jetzt auch euch erzähle, natürlich auch eine gewisse Entspannung hinten raus mitnehmt, nämlich hoffentlich ein klares Verständnis darüber, was Enterprise-Architektur ist und warum euer Unternehmen das vielleicht ja auch gut gebrauchen könnte. Also nähern wir uns erstmal der Begrifflichkeit Enterprise-Architektur. Yo, wir reden also hier über Enterprise. Das hat nichts mit Raumschiff Enterprise zu tun, sondern Enterprise ist ein Begriff, der kommt aus dem Englischen, bezieht sich also auf das Unternehmen. Ja? Und gleich schon an der Stelle, ich werde heute wenig gendern, weil sonst zieht sich das ewig in der Länge, wenn ich immer sage, ist der Enterprise-Architekt und die Enterprise-Architektin. Bitte fühlt euch immer gleich angesprochen, sowohl Frauen als auch Männer. Ja, und am Ende ist es der Enterprise Architect. Ich bin ja hier in den USA. Aber es geht eben um das Unternehmen, ja, und dann geht es um Architektur. Und ich habe eigentlich schon von Technologie gesprochen. Jetzt würde jeder denken, ja, Enterprise, Unternehmensarchitektur. Was hat denn das jetzt im eigentlichen Sinne für ein Ziel? Geht es um die Gebäude, die so ein Unternehmen braucht? Ne? Also braucht ihr heute für den Bau eines Gebäudes einen Architekten, ja, der also so vom Grundriss bis, ich sage es mal, dann eben auch die jeweiligen technischen Zeichnungen und Bewertungen im Sinne von Traglast und maximale Anzahl von Etagen, was weiß ich, bis hin zur Anzahl von irgendwelchen Steckdosen, Kabeln und sonstigen Dingen dann eben irgendwie das Ganze entsprechend aufplant, ja, damit dann das Bauunternehmen natürlich auch genau weiß, aha, ne, da brauchst du einen Keller, da brauchst du am Ende vielleicht eine Garageneinfahrt, da brauchst du am Ende eben eine erste, zweite Etage, kommt ein Dach drauf in einem bestimmten Winkel und so weiter und so fort. Ne? Und ja, also das könnte man jetzt denken, es geht nicht um Gebäude, ne? Ausrufezeichen. Es geht noch nicht mal um die Organisation eines Unternehmens, also wie ein Unternehmen aufgebaut ist im Sinne von Aufbauorganisation, heißt also Bereiche, Abteilungen, Teams, Rollen, Aufgaben, ja, oder Prozesse. Auch das ist nicht Gegenstand von Enterprise-Architektur. Da gibt es viele Berührungspunkte und ich werde da heute natürlich auch noch darauf eingehen. Nein, Enterprise-Architektur ist letztendlich eben ein Kunstbegriff, der, ja, ich sag mal, trotzdem mit dem Bild arbeitet, dass es einen Plan braucht, ein Konzept für die von einem Unternehmen eingesetzte Technologie, ja, aber eben nicht nur einfach bis zu einem Punkt, so nach dem Motto, das sind jetzt die Applikationen, sondern alles, was dahinter liegt, also die gesamte Infrastruktur, ja, bis hin zu dazu gekauften Services, Dienstleistern, Daten, all dem, was dann in irgendeiner Form, ja, ich sag jetzt mal wirklich IT eigentlich in irgendeiner Form umfasst. Und dafür gibt es eben, ich sage jetzt mal, auch solche Anforderungen im Sinne von einem Art Bebauungsplan, Bauplan. Ja. Und dann kann man sich schon überlegen, also eine, ich sage jetzt mal, IT ist ja auch nicht beliebig flexibel. Ja? Also jetzt meine ich jetzt nicht im Sinne von organisatorischer Flexibilität, sondern technologischer Flexibilität. Ja? Also ich kann da jetzt auch nicht wie bei so einem Gebäude einfach mal noch eine Etage draufsetzen oder noch einen Balkon ranschrauben oder einfach eine Wand einbrechen, die vielleicht irgendwie tragende Funktion hat. Ja, dann kann es sein, das gesamte Gebäude gerät ins Wanken, bricht zusammen. Es entstehen vielleicht im schlimmsten Sinne, vielleicht nicht im schlimmsten Sinne, sondern im besten Sinne noch irgendwelche Risse im Putz oder so. Ne? Also da ist schon viel, ich sage jetzt mal auch im Sinne dieses visuellen Bezugs, wirklich viel, ich sage jetzt mal, ja, auch Ähnlichkeit zu diesen eigentlichen Architekturaufgaben. Und insofern finde ich den Begriff jetzt vielleicht nicht hundertprozentig passend, aber er trifft nach meinem Dafürhalten trotzdem, ich sage es mal so, den Kern des Problems oder der Aufgabe. Ja. So, also so ein Enterprise-Architekt ist in dem Sinne eben auch so ein, ich sage jetzt mal, so ein Wanderer zwischen den Welten. Also er sollte eigentlich Business gut verstehen. Was das bedeutet, werde ich gleich noch führen und er soll natürlich auch IT gut verstehen, damit er eben genau solche Konzepte entwickeln kann. Ja? Aber wie gesagt, es geht um das Thema Fit, ja, Passgenauigkeit, also die Lösungen, die eingeführt werden sollen, die sollen auf die Anforderungen des Unternehmens möglichst gut passen. Ja? Also es geht auch nicht darum, dann irgendwie einen riesen Palast dahin zu stellen, ja? Mit weiß nicht wie vielen Bädern und wie vielen Garagen und Stellplätzen und sonstigen Dingen. Das kostet ja alles auch Geld. Also Enterprise-Architektur hat natürlich auch immer den Aspekt der Kosten mit im Blick. Ne? Also das Verständnis dessen, was mit der Bereitstellung von IT auch an Kosten entsteht. Und insofern ist so ein Enterprise-Architekt auch immer ein Botschafter der IT in Richtung Business, um auch die Limitierungen, die es dann in der IT gibt, eben auch zu erklären. Ja? Und auf der anderen Seite nimmt er die Anforderungen vom Business auf, um dafür dann eben auch nach einem guten Setup von Lösungen zu schauen, die aber eben trotzdem irgendwie, ne? Also natürlich gibt es konkrete Ansätze dazu, ne? Aber die dann gut zusammen auch miteinander funktionieren. Ne? Gibt es auch mittlerweile Architektur-Frameworks, die gibt es ja sowieso, also im Sinne der Herangehensweise, dazu gehört dann unter anderem das Framework von der Open Group, ne? Das Ganze abgekürzt TOGAF, die Open Group Architecture Framework, werde ich sicherlich auch in einer Podcast-Folge im Detail besprechen. Da werden wir dann eben über diese Phasen mehr erfahren, von denen ich schon gesprochen habe. Aber es gibt mittlerweile auch so grundsätzliche Architekturprinzipien. Dazu gehört unter anderem auch diese sogenannte Mach-Architektur. Ne? Das ist also M steht für Microservices, A steht für, jetzt muss ich kurz nachdenken, API, also ne, Schnittstellen, dann C, Cloud First oder Cloud Nativ und H steht für Headless. Ne? Also das, wenn man so will, dass man eben möglichst auch so ein bisschen eine Trennung hat zwischen Frontend und Business-Logik. Ja? Und das sind so Prinzipien, die man also mittlerweile als Better Practices auch für sich erkannt hat, um dann eben auch gute Lösungen auszuwählen oder ein gutes Setup von Lösungen zu finden für die Anforderungen eben eines Unternehmens. Das klingt jetzt mal so irgendwie so ziemlich logisch, ne? Also dass es jemanden gibt, der das Business versteht und dann eben aber so, wenn man so will, ein Konzept entwickelt für das, was das Business will. Ja? Und da geht es jetzt nicht darum, dass das Business eben bestimmen kann, was dann am Ende die Lösung ist, sondern die IT sorgt für die Lösung. Ne? Und aber natürlich immer mit dem klaren Ziel, möglichst diese gesamten Anforderungen des Business auch abzudecken. Ja, wenn dann eben auch wirklich dann halbwegs so ein eine Diskussion auf Augenhöhe stattfinden würde. Ich habe natürlich auch aus der Erfahrung heraus das leider schon an vielen Beispielen sehen müssen, dass ein Beispiel entweder das Business die IT dominiert, ja, also dann das Business sagt, IT, du bist jetzt nur für mich Erfüllungsgehilfe. Du hast keine Ideen zu haben im Sinne von, welche Lösung für mich passt, sondern ich will genau diese Lösung. Ja. Ich weiß das ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ja, von wegen, ne. Das Business soll den Prozess gut designen und hoffentlich haben sie da keinen Fehler gemacht und hoffentlich ist auch die Strategie gut. Denn eins ist ganz wichtig, ne? Eine schlechte Strategie oder einen schlechten Geschäftsprozess kann die IT nicht besser machen im Sinne von, na, du kannst eben Exkremente noch so lange in Puderzucker rollen, eine meiner Lieblingsbeispiele. Es wird kein Donut draus. Also du kannst auch mit einem guten Architekturansatz einen schlechten Prozess nicht plötzlich profitabel machen. Also ne, da kann die IT sicherlich Impulse geben, auch mal so im Sinne von, wir erklären mal dem Business, was auch heute neue Applikationen, neue Releases von bereits vorhandenen Applikationen plötzlich an Funktionalitäten mitbringen, damit das Business auch versteht, an welchen Stellen man heute digitalisieren könnte, wo noch keiner dran gedacht hat. Ja, also das ist natürlich ein ganz wesentlicher Impuls, der aus dem Bereich Enterprise-Architektur kommt. Leider muss man eben sagen, in den Bereichen, wo das Business die IT dominiert, ist es manchmal wirklich nur so, IT ist sozusagen Befehlsempfänger, mach möglich, ja, und ich will übrigens genau das und da muss oben aber noch ein Stück Sahne drauf und das Ganze muss nach Erdbeere schmecken, so ungefähr. Und hier ist übrigens der Dienstleister, ne? Das ist nur mit dem, ne? So, also was weiß ich, dann kommt eben der HR, People and Culture Verantwortliche, ne? Man hat natürlich SAP und ich sage nicht, dass SAP das Beste ist seit geschnitten Brot, aber ne, SAP ist schon am Start und da gibt es natürlich auch Funktionalitäten im Kontext von Human Capital Management, HCM bei SAP. Ne? Und plötzlich entscheidet dann der Verantwortliche für People and Culture, wir arbeiten jetzt mit Workday. Und IT macht das jetzt mal möglich, ne? Okay, ja, dann machen wir das mal, ne? Business dominiert IT. Und dann hast du eben so ein Zoo von Anwendungen, ne? Und hier geht es nicht darum, bestimmte Tiere und Tiergattungen irgendwie vom Aussterben zu schützen. Und deswegen ist das ja alles so schön, dass wir so diese ganzen kleinen Anwendungsbereiche haben, ne? Und ach, das ist ja total schön. Nee, das erzeugt Komplexität. Denn hinter jeder Anwendung, hinter jeder zusätzlichen Datenbank, die dann eben nicht Microsoft ist beispielsweise, und sage nicht, dass Microsoft die beste Datenbank hat. Mir geht es nur um diese Komplexität, die aus Heterogenität resultiert. Ne? Also, dass dann einer noch sagt, ja bitte, dann mach noch was mit Oracle. Und das kann natürlich sein, dass irgendeine Lösung Oracle als Datenbank, als Runtime mitbringt. Und das ist vielleicht die beste Lösung, wirklich. Ja? Dann hat man halt Oracle noch am Start. Aber ne? Und dann kommt noch einer und sagt, ich will noch was mit IBM machen und dann bitte noch ein bisschen was mit Open-Source-Datenbanken. Und super. Und plötzlich hast du da so einen bunten Zoo von Datenbanken. Oder im Bereich Engineering. Jeder darf mal sozusagen seine CAD-Anwendung sich aussuchen. Ne? Gibt ja genug Anbieter da draußen, von Autodesk mit AutoCAD bis hin zu Dassault und SolidWorks, und dann gibt es noch ein paar von Siemens und weiß nicht was. Ne? So, und jeder darf so sagen, seine Präferenz dann zum Besten geben. Und das wird auch umgesetzt. Ne? Was kostet die Welt? Ne? Also das ist, wenn Business IT dominiert, dann entstehen diese komplexen Landschaften, wo nicht wirklich gut alles miteinander funktioniert und dementsprechend eben auch die IT sehr viel Geld kostet. Und den Zug gilt es natürlich auch einzufangen. Ja? Und das ist dann meistens so der Moment, wenn dann der vielleicht CIO sich mal final durchgesetzt hat und sagen, komm Leute, lass uns doch mal das jetzt neu denken. Ja? Lass uns mal in Form von Standards und Templates arbeiten. Versuchen für Anforderungen, die ähnliche Themen adressieren, ähnliche Prozesse betreffen, dass wir da auch eine Lösung haben, ein Template. Ja? Das ist so ein Ansatz aus Enterprise-Architektur. Hast du das nicht, dann hast du immer diese Komplexität und das nicht besonders gut. Du kannst natürlich auch den Fall haben, das ist dann, ich sehe immer noch, da ist nicht Enterprise-Architektur dann derjenige, der die Schuld daran trägt, sondern IT dominiert das Business, habe ich auch erlebt. Ich habe bei der Post gearbeitet für ein paar Jahre und in der Zeit, wo ich da war, war das manchmal so vom Gefühl her, dass die IT gesagt hat, pass auf, wir wissen, wo der Frosch die Locken hat, sage ich mal, ne? Wie die Straße auszusehen hat, wo die hinführt. Business, du musst da einfach mit. Ne? Wir haben eine Geschwindigkeit, daran musst du dich anpassen. Wir haben Technologien, bau mal deine Prozesse um, sodass das auf unsere Ideen passt. Ja, dann hast du es natürlich, dann hast du vielleicht einen hartgefahrenen Standort, aber der passt natürlich vorne und hinten nicht. Und irgendwann bricht das Business aus und sucht sich dann eben über Shadow IT dann irgendwie so einen Ausweg aus diesen, ich sag's mal fast schon irgendwie so, Zwang, der durch diese harten Vorgaben der IT dann entsteht. Ja? So nach dem Motto, jede Anforderung, die man umsetzt, dauert mindestens 8 Wochen und kostet mindestens 50.000 Euro, weil die IT so ein Machtapparat ist, wo natürlich gefühlt 30 Abteilungen durchlaufen werden müssen. Ich meine, gibt heute ganz klare Anforderungen im Sinne von Prüfung von Lösungen, auch im Sinne ihrer Performance, im Sinne ihrer Skalierbarkeit, im Sinne ihrer Sicherheit, ihrer Resilienz und was auch. Also, ne, das muss man natürlich alles prüfen, aber, und das sind auch wichtige Prüfschritte, die kann man nicht einfach weglassen. Gibt es auch Standards dafür, Normen, gesetzliche Vorgaben. Ich will das gar nicht alles kleinreden, aber ich kann mich jetzt als IT nicht hinstellen und sagen, weil das so ist, deswegen, Business, du musst jetzt einfach machen, wie ich das will. Ne? Das wäre auch so ein negativer Aspekt. Ne? Wie gesagt, Enterprise-Architektur versucht den goldenen Mittelweg, das Prinzip der ausgestreckten Hand, ja, um eben mit dem Business nach wirklich einem guten Ansatz zu suchen und Kompromisse zu schließen. Aber natürlich immer mit dem Ziel auch aufzuzeigen, dass wenn man bestimmte Dinge eben nicht tut, was das für Konsequenzen hat. Wo dann entsprechend Risiken entstehen im Sinne von zusätzlichen Kosten. Ne? Also da geht es ganz klar darum, das, was das Business vordenkt, eben anzureichern mit, guck mal, das können wir von der IT her leisten, das können wir auch nicht leisten, hier brauchen wir vielleicht auch im Sinne von Make or Buy eine Lösung von einem dritten externen, hier brauchen wir vielleicht auch mal temporär einen Dienstleister, der uns da zumindest über die Ziellinie hilft, bis wir in irgendeinem Status Quo sind, in irgendeinem Reifegrad, um das Ganze dann auch selber betreiben zu können. Also all diese Dinge, die sollte so ein Enterprise-Architekt irgendwie so im Kopf haben. Deswegen sind das meistens auch Personen, die entweder aus dem Business kommen, die in der Vergangenheit so im Kontext von Business Process Management, also Geschäftsprozesse entwickelt haben oder sagen wir Organisationsentwicklung vorangetrieben haben vielleicht so digitale Konzepte entwickelt haben für neue Produkte, oder sie kommen aus einer technologischen Welt, ne, aber waren dort eben, ich sage es mal so, trotzdem so die Allgemeinversteher. Ne? Also beispielsweise eben jemand, aus dem Kontext komme ich auch so ein bisschen, IT-Asset-Management, der mal sich die Frage gestellt hat, warum gibt es eigentlich bei so vielen Unternehmen so viele verschiedene IT-Lösungen für das gleiche Problem und kostet alles Geld. Ne? So, und dann hast du genau am Ende eigentlich einen, der so die wesentlichen Kompetenzen mitbringt. Ja, und dann hast du aber auch, wenn du denn jemanden gefunden hast, der diese Qualifikation hat, ne, dann hoffentlich auch denjenigen gut in der Organisation eingebunden, damit er diese Rolle wahrnehmen kann. Dass er eben in verschiedenen Gremien dann auch gehört wird, ja, dass er dort auch seine Erfahrung mit einbringen kann. Ja. Und dass er im Falle eines Falles auch hart sagen kann, nur bis hierhin und alles, was darüber hinaus gewünscht ist, kann nur eine Ausnahme sein, die ist explizit freizugeben durch den CIO, meinetwegen bis hin zum CEO. Ja. Und das bedeutet natürlich auch, das Einführen einer Enterprise-Architektur ist mit Umstellungen für ein Unternehmen verbunden. Und da reden wir eben nicht nur über so banale Prozesse wie ein Change-Management-Prozess, so nach dem Motto, oh, der Server ist nicht performant genug, den müssen wir jetzt ein bisschen größer dimensionieren. Da geht es dann eben über Grundsatzentscheidungen. Ne? Also was ist die primäre Technologie, die beispielsweise im Bereich ERP eingesetzt wird? Ist das SAP? Ist das Dynamics? Ne? Also wie viele Lösungen? Macht man da was Eigenes? Ne? Das ist das, was durch Enterprise-Architektur definiert wird. Und eben beispielsweise auch so Grundanforderungen an Lösungen. Ja? Also was sind so, nennen wir es mal so Guardrails, so Guiding Principles, die dann eben bei der Auswahl auch von Lösungen greifen müssen, damit sie beispielsweise miteinander kompatibel sind, damit möglichst geringe Betriebskosten entstehen, ja, oder geringe Abhängigkeiten zu technologischen Partnern und so weiter und so fort. Ja. Das ist genau diese Aufgabe eines Enterprise-Architekten. Und ich hoffe, ihr nehmt aus diesen Schilderungen so ein bisschen auch mit, wie wichtig das ist, genau so eine Rolle zu haben. Und deswegen wundert es mich immer wieder, warum es viele Unternehmen noch nicht geschafft haben, genau an der Stelle Leute zu positionieren. Was man eben ganz oft findet, sind dann eben die Spezialisten, die dann aber schon so in Form von Netzwerkdiagrammen irgendwie Datenströme planen. Also ich sage nochmal, das Haus ist nicht gebaut, aber da kommt schon einer und legt die Leitungen. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Ne? Und keiner hat sich mal die Frage gestellt, wie viele Etagen brauchen wir eigentlich? Wie viele tragende Wände? Ne? Da müsste man sich mal die Frage stellen, wie viele Menschen sollen eigentlich in diesem Gebäude wohnen? Also worum geht es dann eigentlich? Geht es um Wohnen? Geht es um Arbeiten? Ne? Wie viele Fenster? Wie viel Licht? Also das hat manchmal natürlich auch einen gewissen ästhetischen Aspekt. Ne? Aber hier geht es nicht um Schönheit und in Schönheit sterben. Ne? Das meine ich ganz klar. Hier geht es auch um harte Zahlen, Daten, Fakten im Sinne von Kosten, ja, im Sinne von Risiken. Und das gilt es entsprechend durch das Thema Enterprise-Architektur zu adressieren. Ja, und die ganzen Details dazu, die werden wir eben in den jetzt kommenden Folgen dann entsprechend auch mal adressieren. Ich bin mittlerweile auch jetzt am Ziel bei mir hier, wo ich hin wollte, soweit angekommen. Ich gehe gerade nochmal gedanklich durch die Punkte, die ich jetzt gerne in dieser Folge besprechen wollte. Glaube aber, alles soweit auch jetzt hier platziert zu haben. Also insofern hoffe ich, dass meine Ausführungen, wie heißt das so schön, neugierig gemacht haben auf das, was da kommt. Insofern bleibt mir gewogen und freut euch jetzt schon mal auf die anstehenden Folgen zum Thema Enterprise-Architektur. Ihr könnt gerne natürlich auch, ich möchte das an der Stelle nochmal betonen, gerne auch bei YouTube, wo die ganzen Folgen dann natürlich auch hochgeladen werden. Da könnt ihr auch entsprechend Kommentare platzieren. Ich weiß gar nicht, ob das bei den Podcast-Folgen möglich ist, wenn man die beispielsweise über Spotify, Amazon Prime Music oder bei Apple Podcasts oder RSS direkt hört. Ich habe noch nie am Ende einen Kommentar über den Weg bekommen. Kommentare auch nicht. Ich habe immer nur Likes. Dankeschön dafür bei YouTube. Aber ihr könnt dort gerne auch wirklich immer mal wieder auch Fragen stellen. Das gibt's, hätte ich fast gesagt, umsonst, ja. Also ihr könnt dort gerne auch mal ein Problem aufreißen, was ich vielleicht auch mal in der Folge, soweit das möglich ist, ohne dass ich genaue Details dann kenne, dass ich dann eben die Dinge dort auch bespreche. Nutzt das, Leute, ne? Also das kostet kein Geld. Wenn es natürlich dann um konkrete Unterstützungsleistungen geht, ich sage nochmal so von, ich meine grundsätzliche Enterprise-Architektur-Roadmap, so Architekturstandards, Templates, organisatorische Anforderungen bis hin zum Thema Tools, Integration in bestehende Prozesse, wichtige Entscheidungsparameter, die eben im Kontext von Enterprise-Architektur immer wieder diskussionswürdig sind. Ne? Solche Themen könnt ihr dort natürlich bei uns auch als Dienstleistung bekommen bei der Time2Act Group. Und insofern würde ich mich freuen, bald von euch zu hören, und verbleibt dann erstmal mit den besten Wünschen und bis zur nächsten Folge. Ciao!